Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den ersten Teil mit Daniel Duarte von Coavach. Viel Spaß beim Hören.
Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
Ja, bevor es losgeht, habe ich noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr kennt es schon. Wenn euch der Podcast gefällt, wir wollen natürlich noch wachsen, dann empfehlt ihn an eure Freunde, Arbeitskollegen oder Bekannten. Und wenn er euch besonders gut gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst oder eine Rezension schreibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Daniel. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder in einem Interview, leider noch nicht live, das Ganze per Zoom zwischen Hamburg und Berlin. Und ich habe heute bei mir den Daniel Duarte, den Gründer von Coavach und dem Geschäftsführer der Coakult GmbH. Und Daniel, ich freue mich besonders, dass du heute im Podcast bist. Und ja, erstmal schön, dass du da bist bei mir.
Ja, vielen Dank, Christopher, für die super nette Einladung, so Denken Gewinner. Also das ist ja auf jeden Fall so ein richtiger Satz, ja. Und da freue ich mich mit dir, mich heute darüber zu unterhalten. Vor allem freue ich mich sehr, auch dabei zu sein.
Ja, gerne, gerne. Coavach ist ja auf jeden Fall dem einen oder anderen, der vielleicht die Höhle der Löwen gesehen hat, auf jeden Fall ein Begriff. Damals seid ihr da ja gestartet, habt ja auch einen Investor bekommen und ich würde aber gerne, dass du vielleicht mal so aus deiner Sicht erstmal erzählst, was ist Coavach, wie bist du darauf überhaupt gekommen, wer bist du, also dass wir so ein bisschen was über dich am Anfang erfahren.
Ja, super gerne, macht auch Sinn. Also die Firma heißt Coakult GmbH. Die haben wir in 2014 gegründet, zusammen mit meinem Mitgründer Heiko Butz und ich, Daniel Duarte. Ich selber komme ursprünglich aus Kolumbien, wohne seit circa 14 Jahren mittlerweile schon in Deutschland und habe sozusagen mit circa 24, 25 gegründet, also relativ jung und unerfahren, haben wir dementsprechend viele Fehler in der Zeit gemacht. Und mit Coakult vertreiben wir die Marke Coavach. Und die Marke Coavach ist eine Mischung von funktionale Kakaoprodukte, die aus Kakao und Guarana basieren. Also mit Guarana, das macht wach, kommt ursprünglich aus Brasilien und also nicht so weit weg von Kolumbien. Und ich bin auch aufgewachsen mit dem Kakaotrinken, deswegen war das auf jeden Fall sehr nah. Also nicht nur als Kind, so wie hier in Deutschland, sondern auch als Erwachsene, zum Beispiel mit meiner Familien das auch viel geteilt. Und daraus sind zwei Produktarten entstanden. Einmal, wir haben den Pulverprodukt, das ist eine Mischung von grundsätzlichen Kakaopulver und Guarana-Pulver. Und wir haben auch Getränke, Ready-to-Drinks auf Milchbasis oder Milchalternativenbasis, auch dieselbe Kommunikation Kakao und Guarana. Genau, das ist, was wir machen, Christopher.
Jetzt natürlich nochmal spannend zu wissen, Kolumbien baut ja auch viel Kaffee an und das ist ja eigentlich so ursprünglich das Getränk, um wach zu werden. Wie seid ihr darauf gekommen, das zu mischen? Ist das bei euch in der Kultur schon, also wird das schon gemacht, dass quasi Guarana gemischt wird mit Kakao oder war das wirklich so eine Idee von dir damals mit deinem Mitgründer zusammen?
Ja, also verrückterweise unsere erste Idee mit meinem Mitgründer war tatsächlich Kaffee aus Kolumbien zu importieren, genau wie du sagst, weil es passt ja, passt auf Auge, Kolumbianer, hier trinken alle gerne Kaffee, Direct Trade oder Fair Trade, perfekt. Vor 8 Jahren hätte es sich noch gelohnt, heute alle machen das, aber wir haben tatsächlich das größte Problem gehabt, dass weder Heiko noch ich gerne Kaffee trinken oder getrunken haben. Ich glaube, heute mittlerweile trinken wir ab und zu halt bestimmt ein Cappuccino oder ein Flat White. Aber wir haben es einfach damals nicht gemocht, ja. Und wir wussten einfach nicht, was gut oder was schlecht war. Dementsprechend war es sehr schwierig, Kaffee zu verkaufen. Und wir beiden wollten aber etwas mit Energie machen, weil wir fanden das einfach gut. Und wir haben es bemerkt, dass wir viel Kaffee getrunken haben, wenn wir vor allem wach werden wollten, weil das hat ja funktioniert. Aber wir wollten etwas Leckeres finden. Und dementsprechend haben wir dann wirklich vieles ausprobiert und mit Kakao hat perfekt gepasst. Ich liebe Schokolade, er liebt Schokolade, fast alle lieben Schokolade. Und warum denn nicht Schokolade mit einem Wach-Motivation zusammenzubringen? Und was nochmal darüber hinaus, was vielleicht nochmal wichtig ist, ist das ganze Thema, dass wir das auch Fairtrade, Bio, komplett traceable in der Lieferkette, so dass auch jeder was daraus verdienen kann, nicht nur der Konsument, dem es lecker schmeckt hoffentlich und wach wird, aber auch dann in der gesamten Lieferkette sozusagen.
Perfekt, alles klar. genau, du hast gerade erzählt, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Wie waren denn die ersten Schritte dann? Ich habe gesehen, 2014 habt ihr ja gegründet. Ihr seid dann ja auch direkt 2014 in die Höhle der Löwen gegangen und habt dann den Jochen Schweizer als Investor gewinnen können. Aber wie kam es eigentlich dazu? Seid ihr gleich mit der Idee, also als ihr im Studium wart und gedacht habt, hey, wir müssen was machen, gab es da die Sendung schon? War ja die zweite Staffel, war dann gleich die Idee, da mit reinzugehen? Oder wie waren so die ersten Schritte mit Coavach?
Ja, nee, super gerne. Spannende Frage. Also als erstes haben wir ein großes Businessplan gemacht für den Kaffee-Idee, ja, das erstmal in die Tonne geschoben und dann gesagt, wir müssen erstmal ein Produkt finden, was es richtig passt, und dann haben wir erstmal ganz schnell das Produkt zusammengemischt, das war so in 2013, und da waren wir richtig d'accord und sofort am Testen gegangen, weißt du, wir sind mit Campingkocher zu den Mensern gegangen, wir haben die Leute probieren lassen, wir haben Fragebogen mitgenommen, getestet, wirklich direkt probiert, daraus ganz schnell ein Canvas, kein Businessplan, kein großes Thema, sondern Canvas gemacht, um so schnell wirklich die Idee voranzubringen. Dann haben wir die Idee ganz schnell vorgestellt bei so einer großen Entrepreneurship Summit hier in Berlin, eine Veranstaltung, wo man neue Produkte präsentieren kann, und da haben wir direkt die Bude gerockt, haben wir den zweiten Platz beim Verkauf gemacht, aber der erste Platz hat gar nicht geliefert. Und wir haben geliefert, weil wir, obwohl wir keine Ahnung von Lebensmittelhandeln und Lebensmittelproduktion hatten, haben wir irgendwie geschafft zu produzieren und auch tatsächlich zu liefern. Und dann in 2014 haben wir dann schon spannende Leute zusammenbekommen und die haben gesagt, ja, die Idee hört sich gut. Wir haben einen Businessplan-Wettbewerb für den auch gewonnen. Und dann haben wir in 2014 gegründet, haben wir dann viel gehört tatsächlich, dass der erste Staffel kommt von Höhle der Löwen. Und die erste war tatsächlich in 2014 und wir sind dann aber erst in 2015 dann gekommen. Und das war gut, weil wir schon ein bisschen Track Record von Kaiser Stengelmann, damals noch hier in Berlin, es noch gab. Heute ist es Edeka und Rewe, die das hier übernommen haben in Berlin. Aber wir hatten so einen Track Record und das hat direkt den Bus mitgenommen, dass auch der Jochen Schweizer oder viele auch vor Ort in der Show das richtig toll fanden und wir wirklich durch die Decken verkauft haben und wir erstmal schauen müssten, dass wir überhaupt produzieren und liefern können.
War das denn, also man hört ja, ich hatte die Gründer von Little Lunch, Daniel Dennis Gibbis, schon mal hier im Podcast und hatte die das auch schon mal gefragt. Das würde mich aber bei dir auch interessieren, weil ja so Food ist ja, ich sag mal, jetzt ein Kakao zu testen, ist ja jetzt auch nicht so eine Riesenhürde wie ein Produkt für 500-600 Euro, sondern das kann sich ja jeder leisten. Gibt das denn wirklich so einen richtigen Peak, wenn dann diese Show veröffentlicht wird und man ist dann erstmal ausverkauft, oder wie stellt man sich das vor?
Genau so ist das, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, bei den beiden Jungs war es auch gleich. Wir waren ausverkauft, ja. Wir haben da richtig viel verkauft. Alles, was wir vorproduziert hatten, war weg. Wir haben ungefähr unser Lager ungefähr 5-mal oder 6-mal verkauft, das, was wir zur Verfügung hatten. Und ich glaube, wir haben auch den Show, wir haben eine Google Analytics Linie-Kurve gehabt. Einmal Leute, die auf der Seite waren, und dann Leute auf den Warenkorb. Und dann haben wir gesehen, dass nach der Vorstellung sind die erstmal die Leute gegangen dann in den Warenkorb. Aber als die Jury sozusagen, als die Löwen erstmal gesagt haben, das schmeckt da lecker, dann ist es noch mehr Leute sozusagen hochgegangen. Und am Ende, wenn der Deal sozusagen geclosed ist, da sind ja noch mehr Leute gegangen. Das bedeutet, diese Effekte von Erfolg, die waren auch so mitgenommen und haben wir das tatsächlich auch in den Warenkorbbesuche oder auch in dem Kauf haben wir das auch am Ende auch gesehen. Ja? Also von daher, ja, aber ich glaube, das muss auch passen, was ich dir auch gesagt habe. Du musst auf jeden Fall gute Vorstellung, dass die Jury überzeugen und dann am besten auch in Close, ein Deal closen, dann gehen die auf jeden Fall nach oben, die Verkaufszahlen.
Und ist das so marketingtechnisch das Beste gewesen, was ihr je gemacht habt sozusagen, oder gab es da auch nochmal einen ähnlichen Effekt bei eigenen Geschichten?
Ich glaube, marketingmäßig diesen Boost haben wir noch nie vergleichbar reproduzieren können. Das haben wir nicht gemacht.
Ja, abgefahren. Man kann euch ja auch ganz normal im Supermarkt kaufen, hast du ja auch gerade schon erzählt. War das denn nochmal, also gab es das schon vor der Höhle der Löwen, dass ihr wirklich überall im Supermarkt standet, oder war das nochmal dann, was dadurch entstanden ist, durch die ganze Geschichte?
Wir waren schon beim Supermärkten vor der Höhle der Löwen, aber wir haben das nochmal sehr stark geboostet mit der Höhle der Löwen. Und das hat auf jeden Fall sehr stark geholfen, einfach das zu nutzen, dann die Ausstrahlung, die Reichweite, die Bekanntheitsgrad. Das hat sehr stark geholfen, dass wir noch viel breiter im Lebensmittelhandel geworden sind oder weiter unsere Kunden akquiriert haben. Aber das ist nicht alles auf einmal. Ja, wir haben das mal in 2015, in Oktober waren wir in der Show. Und dann, viele Märkte sind auch Ende 2015 gekommen, manchen erst dann im Laufe des 2016 und anderen erst dann zu 2017. Also es ist nicht so, dass es alles auf einmal funktioniert, sondern man braucht ein bisschen, genau, immer wieder Beweise, weil die Lebensmittelhändler, die sind sehr nach CDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, das sagen die auch immer wieder bei einem Jahresgespräch. Von daher, es braucht nicht nur so ein bisschen Show, du musst auch verkaufen und dich beweisen.
Ja, krass. Also auf jeden Fall mega spannend, das mal zu hören. Ich würde auch gerne noch mal so zu der Kakaoproduktion was fragen. Und zwar habe ich nämlich einen Kunden von mir, der stellt Pfeffer in Kambodscha her. Also das ist total abgefahren. So drei verschiedene Pfeffersorten. Und ich kriege da immer mit, dass es gar nicht so einfach ist sozusagen. Einmal muss man ja irgendwie diesen Lebensmittelstandard halten. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Schadensfall tatsächlich bei dem, wo so Vögel, so ein Vogelflug quasi über diese Pfefferplantagen geflogen ist und dann halt die verunreinigt haben sozusagen. Und dann musste die ganze Ernte vernichtet werden. Wie ist das so bei euch? Ist das eine riesen Herausforderung? Ich meine, Kakao kannst du ja überall kaufen. Da gibt es wahrscheinlich auch schon gewisse Standards. Aber ich stelle mir das so krass vor, wenn man sowas gründet, muss man ja auch irgendwie dafür gerade stehen, dass dann die Qualität passt, dass auch jedes Jahr der Kakao zur Verfügung steht und so weiter. Wie habt ihr das gemacht am Anfang?
Ja,
Hattest
da
du
hast
da
du
schon in
vor.
der Familie einen Kakaoanbauer? Oder wie lief das sozusagen?
Nee, also obwohl ich sehr, sehr viel mit meinem Opa eigentlich in Plantagen war, weil er das geliebt hat, in Kolumbien hatten wir dann keinen Kakao-Plantage, von daher die Expertise hatte ich leider nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben ein bisschen anders angefangen. Ich habe mir gedacht, auch gemeinsam mit meinem Mitgründer, wir müssen jetzt am Anfang nicht alles können. Was ist das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste ist, dass wir hier nach außen, also hier in Deutschland, schaffen, erstmal Konsumenten zu gewinnen zu diesen Produkten, die wir hier dann anbieten. Und dann erstmal mit Partnern zusammenarbeiten, die schon lange gute Projekte haben. Und da sind wir erstmal zu dem Gründer von dem fairen Handel hier in Deutschland. Sind nicht für alle bekannt, aber die heißen El Puente oder GEPA. Und wir haben erstmal von denen und von deren Kooperativen sozusagen dann auch bereits dann Kakao gekauft. Dann, als wir diese Traction bekommen haben, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen noch ein bisschen tiefer in die Kette gehen. Und dann haben wir nochmal geguckt, mit welchem weiteren Partner wir gut zusammenarbeiten können. Und da haben wir noch einen weiteren Partner, mit dem wir nach Peru gegangen sind, nach Dominikanischer Republik. Und dort wirklich mit Kooperativen, also mit Bauerngemeinschaften, Bauerngenossenschaften, die schon lange gut zusammenarbeiten und die natürlich auch für den internen Verbrauch produzieren, aber auch für den Export. Und die nicht alles auf eine Plantage, sondern du hast nicht alles, sage ich mal, in einer Monoplantage, wo wenn das einmal passiert, dann ist es alles vorbei, sondern du hast viele kleine Bauern, die in unterschiedlichen Ecken von dem Land. Das ist natürlich mehr Aufwand, du musst immer wieder hinfahren und das alles koordinieren. Aber somit hast du ein bisschen mehr Risikoverteilung, mehr gegenseitige Unterstützung bei den Bauern und kannst du somit ein bisschen sicherstellen, dass es dann vernünftig läuft. Nichtsdestotrotz musst du auch genau, auch hier vielleicht in der Richtung, was du sagst, muss man immer trotzdem abschätzen, welche sind die Risiken, ja? Wie ist das Wasserversorgen? Welche Schädlinge können noch kommen? Wie kann man die Bäume besser schützen vor diesen Schädlingen? Und wie sieht die Ernte dann aus? Und deswegen aber auch nicht nur ein bestimmter Ort oder Region, sondern auch manchmal zwei Regionen und somit auf unterschiedlichen Quellen auch das Kakao dann zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist es immer eine Herausforderung. Also die Bauern, die versuchen so gut wie möglich halt zu machen und das ist wichtig dann immer wieder auch in Projekte, wo wir mit investiert haben und das ist das. Ein jemand, der Expert ist in diesem Agroprojekt, sage ich mal, in Kakao oder bei dem Thema Guarana, nochmal tiefer geht und mal schaut, dass man sie berät, dass man sie unterstützt, ja, und auch ein bisschen dabei begleitet, diese Schritte dann noch besser zu machen. Und dann zur Qualität, das, was du auch nochmal angesprochen hast, dass es immer gleich bleibt, das ist eine große Herausforderung und ich muss sagen, dass wir das nicht immer geschafft haben und es ist unser Ziel, nicht immer gleich zu bleiben. Weil das ist trotzdem ein Naturprodukt. Wir versuchen einfach, dass es einigermaßen in dem Range bleibt, dass es dann so das Produkt, den man kennt, aber wirklich die Qualitäten gleich zu behalten, dafür müssen wir viel Chemie oder sehr viel Anpassungen in den Produkten oder fast die Bäume alle gleich machen, sage ich mal, so dass die auch tatsächlich dann gut schmecken. Und daran glaube ich nicht und das möchte ich nicht unbedingt, sondern ich möchte eigentlich für Diversität in der ganzen Kette und das auch sicherstellen. Genau. Und dementsprechend haben wir das auch so aufgebaut und wir gehen auch mit dem Kauf. Manchmal kommunizieren wir es auch aktiv an den Kunden, dass das Produkt manchmal auch ja anders schmecken kann. Aber was auf jeden Fall immer funktioniert, ist die Wirkung und dass es gut schmeckt.
Ja, sehr gut. Ja, aber eigentlich ist es ja gar nicht so verkehrt, weil wenn man weiß, das ist naturbelassen, finde ich es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist ja bei allen natürlichen Produkten so, dass da immer gewisse Toleranzen dran sind. Und es ist halt nicht irgendwie eine Cola, die immer chemisch oder dann mit den gleichen Zutaten hergestellt werden kann. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Hintergrund erfahren. Du hast ja 2014 quasi noch relativ jung gegründet, hast du ja gerade gesagt, so mit 24, 25. 2026 ging das ja los bei euch. Wieso gründen? Wieso nicht irgendwo ins Angestelltenverhältnis? Also, wo kam so dieses Interesse für das Unternehmertum? War das Zufall, dadurch, dass ihr was zum Wachmachen haben wolltet, was nicht, kein Kaffee ist? Oder war da schon ein richtiges Interesse für das Thema da?
Ja, bei mir war das so, dass ich hatte so die ersten 2 Semester von der Uni, also ich habe ja VWL studiert an der Universität zu Köln und ich war da, ich hatte Angst, ja, ich war Kolumbianer. Ich konnte noch nicht so richtig so gut Deutsch sprechen können. Ich dachte, ob ich das hier schaffe, ja, das wird ja hart. Und dann habe ich da aber in dem ersten Semester eigentlich sehr gute Noten. Eigentlich, während der Klausur habe ich mir gedacht, eigentlich, warum habe ich nicht bei allem 1-0 geschrieben, ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, 1-7, 1-3, das ist ja noch okay, ja? Und dann habe ich das, sage ich, nach dem zweiten Semester gemacht und da hatte ich immer noch gute Noten. Und dann habe ich bemerkt, okay, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich kann hier wirklich immer versuchen, auf den 1,3 oder auf den 1,0 zu schaffen und richtig viel Zeit in mein Studium zu widmen. Oder ich kann anfangen, auch anderen Projekten nebenbei zu machen und einfach mehr Learnings für mich. Weil im Studium merke ich, okay, wenn ich mich hinsetze, kann ich lernen. Check. Also was kann ich denn noch darüber hinaus hier lernen? Und ich habe dann angefangen, wirklich bei studentischen Organisativen Projekte zu machen und dann auch angefangen dann zu arbeiten. Ich habe dann bei dem Energiewirtschaftlichen Institut, dann habe ich bei Global Gap, die machen, zertifizieren in QS, in Qualitätssicherung weltweit. Alles, was importiert wird, Bananen und was auch immer, Erdbeeren, alles wird von Global Gap sozusagen zertifiziert. Habe ich gearbeitet, dann habe ich auch bei dem CCP, das heißt Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production. Das geht um Nachhaltigkeit in den Konsumketten, aber auch in Konsum, aber auch in Produktion. Und da habe ich auch Projekte auch weltweit mitbegleitet, immer noch als Student. Und in diesen Aktivitäten habe ich dann meinen Mitgründer auch kennengelernt. Ich selber wollte nie gründen. Mein Mitgründer wollte aber unbedingt was gründen und ich hatte aber eine Leidenschaft, Projekte zu machen und wirklich so irgendwie mitzugestalten und auch die Welt so ein bisschen mitzuverändern. Und dementsprechend hat das gut gepasst. Und dann habe ich aber bemerkt, wie ich dann einfach aufgegangen bin in dieser Gründungsphase. Ja, ich hatte ein Projekt, ich hatte einen Teampartner, mit dem ich arbeiten könnte. Und es war in meinen Händen, ja. Also ich konnte Sachen schaffen. Und das ist für mich sehr wichtig, nicht irgendwo ein Teil von etwas Kleines zu sein, sondern das Gefühl zu haben, ich kann was verändern und ich kann aktiv sein und ich kann Verantwortung, Ownership annehmen, um diese Schritte halt sozusagen anzugehen. Von daher hatte ich Glück, ihn wirklich zu treffen, dass er das haben wollte und auch ein guter Partner auch zu finden. Und dann habe ich losgelegt mit 24, ohne dass ich jemals Vollzeit für jemand anderen gearbeitet hätte. Deswegen habe ich viele Fehler gemacht in diesem Prozess, aber mit viel Leidenschaft nach vorne zu bringen.
Das war's, das war der erste Teil mit Daniel Duarte. Ich hoffe, dir hat's gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist zum Teil 2. Ciao, ciao.